1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und das hier ist Teil 2 von Archen des Omens Farsight. Und wir werden uns gleich wieder zurück in die Schuhe dieses Helden begeben, müssen jetzt aber eine kleine Weile mit dem Chaos laufen, denn die ankommende Unheilsflotte, die den Feldzug der Tau gegen die Orks so furchtbar auf den Kopf gestellt hat, muss jetzt doch mal ein ganz kleines bisschen vorgestellt werden. Allen voran natürlich der Kommandant dieser Unheilsflotte, ein Dämonenprinz der Black Legion, Ugalax der Seelenfresser. Die Arche des Omens, die er von Abaddon bekommen hat, ist die Unheilig und ihn begleitet eine Flotte aus Renegaten, die allesamt die gleiche Aufgabe haben wie er und jede einzelne Arche des Omens bis jetzt, ein Schlüsselfragment einzusammeln, das für Vashtor von sehr, sehr großer Bedeutung ist. Ugalax der Seelenfresser ist kein Neuling, wenn es darum geht, mit einer Unheilsflotte eine Welt zu überfallen und das darauf zu finden, wonach es seinen Herrn so sehr dürstet. Er war derjenige, der für den Untergang von Praleria verantwortlich war, und auf diesem Planeten fand er auch sein erstes Fragment, welches er aus der Vitrine des planetaren Gouverneurs riss. Ein uralter, geflügelter Klingengriff, eingebettet in einen seltsamen schwarzen Stein, wie er ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Bei diesem Angriff vernichtete er nicht nur die Verteidiger, sondern auch die gesamte Bevölkerung des Planeten und machte sich so sehr, sehr schnell einen Namen innerhalb der Galaxis, als jemand, dessen Ankunft auf einem Planeten den Tod bedeuten würde. Neben diesem Ruf hat er jedoch noch eine andere Sache, die ihn auszeichnet. Dort, wo andere Kommandanten von Archen des Omens, nachdem sie ihr Schlüsselfragment fanden, sich mit dem anvertrauten Schiff auf- und davon machten, um nun ihre eigenen Pläne zu verfolgen, steht Ugalax immer noch mehr als treu im Dienst des Vernichters. Und so ließ er seine Cyborg-Hexer direkt nach dem Sieg Kontakt zu Abaddon aufnehmen, um ihn zu befragen, was man noch in seinem Dienst tun könnte. Statt einer Manifestation des Vernichters erreichten die Cyborg-Hexer jedoch nur, dass sie massenhaft durch Dämonen Vashtors besessen wurden. Und es war der Archifane, nicht der Vernichter, der nun die neuen Befehle für Ugalax sprach. Der Dämonenprinz erhielt ungefähre Koordinaten. Er solle sich an diesen Ort begeben, dort alles vernichten, was er an Leben vorfände, und dann Vashtor das Artefakt bringen, das an diesem Ort verborgen sei. Ugalax zögerte nicht, er begann auf der Stelle damit, die Seinen zu sammeln und hatte bald eine mehr als bunte Mischung von Verräter-Space Marines um ihn herum, die ihn auf dieser Mission neben seinen eigenen Leuten begleiten würden. So fanden sich in seinen Reihen zu diesem Zeitpunkt die World Eaters, die von Garkar dem Wilden angeführt wurden, Nightlords, die unter dem Häuterprinzen in seine Dienste traten, Regimenter des Militarum Traitoris, Furchthausverbände von Chaosrittern und die Blutkrähen der Legio Vulturum. Er hatte eine Armee unter sich, mit der man ein ganzes System ohne Probleme hätte erobern können. Aber Ugalax lag nichts an der Eroberung zu diesem Zeitpunkt. Er wollte lieber im Namen des Vernichters jagen, um in seiner Gunst so weit aufzusteigen, dass er vielleicht einen Rang erhalten würde, der ihm all seine Wünsche erfüllen könnte. Und nun tritt er also mit genau dieser Armee aus dem Warp aus und sieht sich dem Kampf der Tau gegen die Orks gegenüber. Er spürt, wie es in seinen Fingern juckt, denn nun ebenfalls in den Kampf einzutreten, das Blut und die Gedärme von Tau oder Ork selbst herauszureißen oder vergießen zu können, das wäre etwas, das ihm ebenfalls unwahrscheinlich viel Freude bereiten würde, aber er weiß, dass er anderslautende Pläne und Aufträge hat. Das Artefakt ist das, was er finden muss. Wenn er dann noch Zeit hat, kann er sich in diese Schlacht stürzen und jeden töten, der ihm über den Weg läuft. Er blickt zu seinen Sklaven-Psionikern, die nach den Fragmentsignaturen suchen, und diese weisen ihn stumm nach Arthas Moloch. Er kann aber ihre Aufregung spüren, kann spüren, wie die insektenartigen, parasitären Verwachsungen, die man auf ihren Köpfen angebracht hat, aufgeregt in die Richtung des toten Planeten zucken. Und es hat schon einmal funktioniert. Diese Psioniker wissen genau, wonach sie suchen, denn das, was sie an Leid erfahren, wird nur dann ein klein wenig besser, wenn sie ein Fragment finden können. Und selbst wenn sie gerade nicht derartig stark reagieren würden, die latenten Warp-Energien, die von dem Planeten ausgehen, sind derartig stark, dass er fühlen kann, dass dort unten irgendetwas ist, das auf ihn wartet. Also gibt er den Befehl aus, dass beide Kriegsparteien umgangen werden sollen, und fast alle aus seinen Reihen halten sich daran, bis auf Garkar und seine World Eaters. Diese brechen, noch ehe der Befehl vollständig über die Vox-Emitter springen konnte, aus der Formation aus und greifen beide Kriegsparteien völlig wahllos an. Ugalax spürt, wie ungebremste Verachtung sich in sein Herz legt, aber er ist nicht überrascht ob dem, was er auf seinen Bildschirmen sieht. Die Kornkrieger sind praktisch, aber am Ende des Tages nichts anderes als wilde Tiere, die immer davon abgelenkt werden, dass sich die Möglichkeit eröffnet, Blut zu vergießen. Gemetzel ist das, was für sie zählt, Pflicht kein Begriff, den sie kennen, im Gegensatz zu ihm und seiner Black Legion. Aber zumindest ist nicht alles daran schlecht. Er sieht, wie die Tau sich nun kämpfend in die Richtung von Arthas Moloch zurückziehen und wie die Angreifer sich nach diesem Rückzug ausrichten. Alles, auch er, scheint in Richtung dieser toten Welt zu streben und vielleicht kann er seine persönlichen Bedürfnisse und die Aufgabe, die man ihm anvertraut hat, nun doch gleichzeitig erfüllen. Ruhmvoller Kampf und das Auffinden des Artefaktes scheinen nun ein und dieselbe Sache zu sein. Und so befiehlt er seinen Truppen, auf den Planeten zuzuhalten, während einer der Kobolde von Vashtor sich mühsam kichernd aus dem Fleischmetallmechanismen des Thrones windet, den Ugalax, seitdem er im Kontakt mit dem Arkifanen steht, auf der Arche des Omens hat errichten lassen. Der Kobold teilt ihm mit, dass ein weiterer Mechanismus auf dem Planeten errichtet wurde. Ein weiteres kleines Zahnrad, das einrasten wird, dann, wenn der Dämonenprinz es braucht, weil Vashtor sich hier nicht nur auf einen einzigen verlassen kann. Er fühlt sich in seiner Ehre nicht angegriffen, sondern vielmehr herausgefordert, glaubt, dass er dieses Zahnrad auf keinen Fall brauchen wird, aber wenn doch, kann er hier zumindest weder Abaddon noch Vashtor enttäuschen, sollte sich irgendetwas in seinen Weg stellen. Arthas Moloch wird nun auf jeden Fall erneut ein Ort des Todes werden. Farsight hat ähnliche Gedanken. Als seine Flotte einige Stunden vor den Verfolgern den Planeten erreicht, sind alle Nerven derartig angespannt, dass man sich kaum noch miteinander unterhält. Zwar sieht man hinter sich und kann zumindest beruhigt feststellen, dass die Krieger des Chaos und die Orks sich auch teilweise derartig schon gegenseitig bekämpfen, dass sie sich so sehr behindern, dass man ein klein wenig mehr Zeit gewinnen konnte, aber nichtsdestotrotz ist Zeit genau das, was sie gerade nicht haben. Hektisch wird sowohl das zivile als auch das kämpfende Personal auf die Landungsschiffe verbracht, damit diese sich auf dem Planeten in Position bringen können. Und dann, als die Schiffe fast vollständig leer sind, werden die Corvatra-Elemente in die fernen Regionen des Systems entlassen. An Bord nur noch KI und eine Notfallbesatzung aus Luft- und Erdkaste-Spezialisten, gerade so viele Tau, dass man, wenn die Evakuierung dann wieder stattfinden kann, man schnell genug reagieren kann. Arthas Moloch selbst ist, als Farsight seinen ersten Schritt auf den Planeten tut, immer noch so, wie er ihn in Erinnerung hat. Eine Welt aus Staub und Asche, aus kahlen Felsen und leeren, aschfahlenen Ebenen. Das Einzige, was daran erinnert, dass irgendwann einmal jemand auf Arthas Moloch gelebt haben muss, sind die Ruinen einer längst vergessenen Zivilisation, die mit jedem Jahr, das vergeht, mehr und mehr ineinander einbrechen, bis sie auch vermutlich eines Tages nicht mehr hier sein werden. Die Erinnerungen an den alten Einsatz, als er einen Kader auf diese Welt geführt haben, kommen, ohne dass er darum gebeten hat und ohne dass er sie wieder unterdrücken könnte, nach oben. Damals, als er noch ein anderer war. Damals, als er noch loyal gegenüber dem Sternenreich der Tau stand und unter dem Befehl von einem Trio der Himmelskaste. Es war eine Orgjagd, die eigentlich gut begann und dann aber so furchtbar, furchtbar schief ging. Sie verfolgten die Orks in ein Labyrinth aus Ruinen und dann kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Truppen vor einem mysteriösen Gebäude, das er bis heute nur als das große Sternenpodium kennt. Blut fiel auf den Boden, auf den Mechanismus, den keiner von ihnen verstand, um den sich auch keiner von ihnen kümmerte im Angesicht des Todfeindes, aber dieser Mechanismus scherte sich nicht darum, dass sie nicht verstanden. Der Konflikt, das vergossene Blut, öffnete ein Portal, durch das etwas unaussprechlich Grauenvolles austrat. Die Tau gaben diesen Dingern einen neuen Namen, Molochiten. Wesen, die keinerlei Naturgesetzen unterfielen und die sich in der Schlacht gegen jeden wandten, der atmete. Diese eskalierte derartig, dass Farsight keine Chance hatte, irgendjemanden wirklich retten zu können außer sich selbst, und die drei aus der Himmelskaste, die dieses Kader anführten neben ihm, wurden getötet, ohne dass er ihnen zu Hilfe eilen konnte. Es war ein reiner, grauenvoller Kampf ums Überleben, ein Kampf, in dem er die Klinge Morgengrauen und seinen hexagrammatischen Talisman erhielt, zwei Dinge, die er bis heute trägt. Er überlebte. Aber die Konsequenz war derartig furchtbar, dass an manchen Tagen nicht ganz sicher ist, selbst für ihn, ob der Tod nicht besser gewesen wäre. Denn noch während er der Luftkaste den Befehl gab, den Planeten systematisch zu beschießen, stieß man ihn aus dem Sternenreich aus, verbannte ihn aus der Gesellschaft der Tau, und seine neue Reise mit der Enklave und all die Dinge, die ihn so sehr veränderten, begannen dort. Natürlich war und ist nicht alles schlecht, aber nichtsdestotrotz wollte er eigentlich nie wieder auf diesen Planeten zurückkehren, und nun steht er wieder an diesem Ort, das Herz voller dunkler Vorahnungen und die Augen seiner Anhänger auf ihn gerichtet, die nun auf Befehle warten, und diese erteilt er nun schnell und systematisch. Alles, was den Tau aufgrund der Gegebenheiten, vor allem aber der zahlenmäßigen Übermacht des Feindes, als Kriegstaktik bleibt, ist der Guerillakrieg. Er sagt den Seinen, dass sie auf zwei Dinge setzen werden, Mobilität und Tarnung, und am besten schaffen sie es, dass das Chaos und die Orks sich so gegenseitig bekämpfen, dass sie einfach aus den Scharmützeln zurückfallen können und so wenig Verluste wie nur irgendwie möglich verzeichnen müssen. Er lässt entlegene, temporäre Stützpunkte einrichten, die zwar mächtig, aber auch schnell verlegbar sind, damit sie nichts von dem wenigen Material verlieren, das sie jetzt noch auf Arthas Moloch bei sich haben. Der Plan, den er hier entwirft, ähnelt weniger dem, was er an Taktik bevorzugt, und mehr dem, was Commander Shadow Sun tun würde, die Kaujon-Strategie. Er weiß, dass sie hier keinen Sieg im direkten Kampf erringen können, also zuschlagen, zurückziehen, abwarten, zuschlagen, zurückziehen, abwarten. Immer diese drei Schritte in der Hoffnung, dass sie sich genug Zeit erkaufen können, um entweder auf den einen oder den anderen Plan, den er nun weiter ausheckt, zurückfallen zu können. Denn natürlich weiß er immer noch ganz genau, wo das große Sternenpodium steht. Er würde diesen Ort vermutlich im Schlaf finden oder mit verbundenen Augen, ohne einen Kampfanzug, der ihm dabei hilft zu navigieren. Er weiß, dass die Molochiten dort immer noch sind, und er weiß nun, wie er den Mechanismus aktiviert, der sie befreit. Er weiß, dass er sie auf seine ahnungslosen Feinde loslassen könnte. Es ist ein beruhigendes, aber gleichzeitig auch verzweifeltes letztes Mittel, von dem er jetzt immer noch hofft, dass es nicht notwendig ist. Denn er kennt diese Wesen nicht, er weiß, dass sie nicht beherrschbar sind, er kann nicht absehen, wie viel seiner Tau sie ebenfalls töten würden, und er will keine Leben opfern, um andere retten zu können, zumindest nicht die Leben derjenigen, die sich ihm anvertraut haben. Das ist auch der Grund, warum er das eigentlich so verhasste Tawash Yikal hat wegschicken lassen. Den Botendrohnen-Torpedo, der sich in diesem Moment auf dem Weg zum Sternenreich der Tau befindet. Es ist eine verzweifelte Bitte um Hilfe. Eine Erinnerung daran, dass die Himmlischen sich immer auf die Separatisten um Farsight herum verlassen konnten.
denn obgleich er ein Ausgestoßener ist und alle, die sich ihm angeschlossen haben, ebenfalls, hatte er nie einen Angriff auf das Sternenreich unbeantwortet gelassen, war immer mehr als bereit gewesen, seinem Volk immer noch zu helfen, selbst wenn sie ihn nicht mehr liebten. Also warum sollten sie nicht jetzt helfen, jetzt, wo er sie unbedingt brauchen würde? Und wenn dies nicht genug wäre, bietet Farsight auch noch seine eigene Kapitulation als Preis an, wenn sie ihnen helfen und seine Enklave im Gegenzug unabhängig bleiben darf. Ein Angebot, das doch eigentlich verlockend genug für die Himmlischen sein müsste, und wenn all das nicht reicht, dann hofft er gerade darauf, dass trotz der Entfremdung, trotz der furchtbaren Erinnerungen, die sie mit ihm und er mit ihnen verbindet, ein Sieg der Begel über Tau, ganz gleich welchen Status sie auch haben können, nicht sein kann, was das Sternenreich der Tau akzeptieren kann. Also muss er hier nun auf Arthas Moloch einfach nur noch so lange aushalten, bis die mögliche Verstärkung eintrifft, er die Seinen evakuieren kann und sie sich sicher zurückziehen können, ohne dass er seine eigene Enklave in Gefahr bringt. Und dann könnte er das große Sternenpodium auch einfach in Ruhe lassen, es vielleicht sogar sprengen, damit nie wieder irgendjemand etwas damit anfangen kann. Es sind fromme Gedanken der Hoffnung, und dann werden sie in den Krieg geworfen. Die ersten Wochen werden dominiert von brutaler Gewalt, von grauenvollen Auseinandersetzungen, egal wo man auf wen trifft, und Strategie herrscht nicht wirklich vor, außer auf der Seite der Tau. Sie sind natürlich wahnsinnig darum bemüht, dem Gegner ihre Art des Krieges aufzuzwingen, versuchen sich schnell zurückzuziehen, wenn man sie in eine ungünstige Position gedrängt hat, und versuchen natürlich, sich ständig als eigener Köder zu benutzen, um entweder die Orks oder das Chaos anzulocken, damit diese sich dann gegenseitig auslöschen. Es funktioniert einigermaßen, aber bei Weitem nicht so gut, wie es sollte. Immer wieder verzeichnen sie erfolgreiche Hinterhalte oder die Luftüberlegenheit der Tau, die jetzt immer noch besteht, sorgt dafür, dass ein eigentlich aussichtsloses Scharmützel zumindest noch mit schweren Verlusten gut hinter sich gebracht werden kann. Dass es innerhalb der ersten Wochen nicht schon viel, viel schlimmer wird, ist wohl auch dem Fakt zu verdanken, dass der Dämonenprinz der Black Legion gerade mehr damit beschäftigt ist, das Schlüsselfragment zu suchen, als sich ernsthafte Gedanken über eine Strategie gegen die Tau zu machen. Denn er sieht sich einem großen Problem gegenüber. Wortwörtlich. Arthas Moloch ist riesig, unwirklich und so kaputt, dass alles einfach gleich aussieht, ganz egal, wohin er seinen Blick auch schweifen lässt. Und als wäre all das nicht schon schlimm und zeitintensiv genug, ist alles voller Orks, die ihn und seine Truppen auf jedem Schritt, den sie tun, angreifen. Hinzu kommt, dass die Sklaven Psioniker, seitdem sie den Planeten betreten haben, völlig nutzlos sind. Sie sind in einer seltsamen Art von Raserei. Irgendetwas muss ihre Sinne hier derartig überwältigen, dass sie nicht nur das eine Leuchtfeuer des Schlüsselfragments sehen, sondern Abertausende, die allesamt gleich aussehen und sie noch weiter in den Wahnsinn treiben, als sie eigentlich schon darin gefangen sind. Er versucht, dieser Sache zu begegnen, indem er den Planeten in Sektoren einteilen lässt. Jeder Sektor wird einem einzelnen Kriegstrupp zugeteilt und dieser soll ihn dann durchsuchen. Theoretisch eine hervorragende Taktik wäre dann nicht das dritte Problem, dem sich Ugalax gegenüber sieht, nämlich die Champions, die unter ihm dienen und die Kriegerscharen, die sie begleiten. Denn die Wochen, die nun ins Land ziehen, die Wochen, die vergehen, sorgen dafür, dass die Probleme der Chaostruppen immer deutlicher zutage treten. Es ist das alte Lied des Chaos. Sie sind egozentrisch, haben ihre eigenen Pläne und Wünsche, und je länger sie sich auf dem Planeten aufhalten, desto wichtiger werden die eigenen Pläne und Wünsche und desto unwichtiger das, was sich Ugalax oder Abaddon wünschen, wobei dies natürlich nicht für alle gilt. Die Black Legion und jene Champions, die Abaddon direkt die Treue geschworen haben, halten natürlich eisern an der Mission fest. Die Wordbearers hingegen tun so, als würden sie den Befehlen folgen, aber sie sind weitaus mehr damit beschäftigt, sich Opfer für ihre eigenen Zwecke aus den Reihen der Gegner zu fangen oder auch aus den Reihen ihrer eigenen vermeintlichen Kameraden, wenn sie nur spannend und speziell genug sind. Die Hexer der Thousand Suns sind derartig fasziniert von den Ruinen, dass sie nun eher gegen die Orks kämpfen, um sie aus jenen Teilen der Ruinen zu verteidigen, die sie untersuchen wollen, als dass sie sie vertreiben, um an einer bestimmten Stelle nach dem Artefakt zu suchen. Und die World Eaters, nun, die verhalten sich so, wie sie sich schon zu Beginn der Schlacht verhalten haben. Kampf ist alles, was zählt. Alles andere ist völlig egal. Dabei töten sie zwar derartig viel Orks und Tau, dass Ugalax es ein klein wenig einfacher hat, in den Sektoren nach dem Fragment zu suchen, aber nichtsdestotrotz betrachtet er sie weiterhin als Versager, als undisziplinierten Haufen, den er eigentlich nie wieder in seinen Reihen haben möchte. Und so gehen die Wochen vorbei und Ugalax hat nichts gefunden, sieht aber langsam ein Muster im Verhalten seiner Feinde. Nicht bei den Orks, sondern bei den Tau. In manchen der Sektoren, die er hat einteilen lassen, trifft er auf nahezu keine der Krieger. In anderen leisten sie aber derartig entschieden Widerstand, dass seine Truppen keinerlei Land gewinnen konnten. Je länger er sich dies ansieht und je länger er es analysiert, desto einfacher fällt es ihm, Widerstandszentren zu finden. Und dann ein ganz besonderes. Eine Region aus Ödland und einem Ruinengürtel auf der Nordhalbkugel des Planeten. Und natürlich will er nun wissen, was dort ist, lässt in die Region eindringen und merkt, wie der Widerstand hier noch heftiger wird, als er an anderen Orten bis jetzt war. Also muss hier entweder ein wichtiges Kommandoelement sein oder etwas anderes, das die Tau für derartig schützenswert halten. Ganz egal, was von den beiden Dingen es ist, es reicht aus, dass er befiehlt, dass man dort nun gezielt zuschlagen muss. Denn so oder so wird es ihm gelingen, entweder ein Hindernis aus dem Weg zu räumen oder aber etwas zu finden, das vielleicht für ihn oder Abaddon von Bedeutung ist. Und vielleicht ist dort sogar das Schlüsselfragment, weil die Tau es wissen. Und so nähert er sich mit seinen Chaostruppen ganz unbewusst dem Standort des großen Sternenpodiums. Die Orks auf der anderen Seite fallen einfach völlig ohne irgendeine Art von Strategie über Arthas Moloch her. Sie treibt die Freude am Kampf, die Lust danach, den Schrott einzusammeln, den sie erringen können, indem sie Tau oder Chaos töten, und manche betreten den Planeten nicht einmal, sondern leben sich nur vollständig in den Raumschlachten im Orbit rund um Arthas Moloch herum auf. Eine Freibeuterhorde ist sogar derartig dumm oder mutig oder beides, dass sie versuchen, die Unheilig zu stürmen. Sie schaffen es, in die Bordelemente der Arche des Omens einzudringen und da derartig viel Zerstörung anzurichten, dass man ernsthaft mit Reparaturen beginnen muss. Und selbst nach ihrem Tod bleiben Spuren des Ork-Ökosystems auf der Arche des Omens zurück, die man einfach nicht beseitigen kann, egal wie viel Mühe man sich gibt. Und natürlich wählen sie auch absolut wahllos jene Truppen aus, die sie überfallen wollen. Es ist ihnen völlig gleich, ob es Chaoskriegerscharen sind, die nach dem Fragment suchen, oder die Taukrieger, die irgendeine Ruine verteidigen. Sie sind so unvorhersehbar und derartig kriegsbegeistert, dass Farsight mehr Verluste erfährt, als er ertragen kann, und mehr Verluste, als er sich hätte leisten können. Verluste, die er unbedingt hatte vermeiden wollen. Verluste, die sich schließlich auch bis in seinen engsten Kreis ziehen. Denn natürlich sind ihm alle der Acht auf diesem Planeten gefolgt, haben ihren Anführer und Freund nicht im Stich gelassen. Und es ist ein eigentlich gelungenes Manöver, das das Leben von einem von ihnen fordern wird. Man hat es geschafft, Chaosritter des Hauses Golgamel in den Kampf gegen Orks zu verwickeln, und während die Tau sich noch im Rückzug befinden, muss man entsetzt feststellen, dass die Chaosritter den Kampf nicht einfach aufrechterhalten, sondern sich nun ebenfalls zurückziehen, da die Orks die Übermacht haben. Wenn sie sich aber nun weiter zurückziehen und man sie nicht aufhalten kann, würden sie auf einen der temporären Luftwaffenstützpunkte treffen, die man dort im Geheimen errichtet hat. Die Garnisonsstreitkräfte funken panisch, dass es für sie keine Möglichkeit des schnellen Rückzugs und der Sicherung der großen Luftwaffenelemente geben wird, die man hier gelagert hat. Und man darf diese Luftwaffenelemente auf keinen Fall verlieren. Und noch weniger dürfen die Orks sie in ihre Finger bekommen, denn dann könnten sie sie zu furchtbaren Maschinen umbauen, die dann weiter für Tod und Vernichtung sorgen würden. Es ist ein verzweifelter Hilferuf, den Commander Brightsword auffängt, und natürlich tritt er mit seinem Jagdkader sofort in den Kampf ein. Es ist ein verzweifeltes Ringen gegen die Chaosritter und die Orks gleichermaßen, um den Sieg, den er hier unbedingt erkaufen muss. Es ist ein verzweifeltes, ein wahnwitziges, absolut mutiges Mondkar, mit dem er es schafft, beide feindlichen Gruppen lange genug zurückzudrängen, dass der gesamte Stützpunkt und die Ausrüstung evakuiert werden können. Brightsword jubiliert, seine Stimme tanzt über die Funkelemente der Tau und dann befiehlt er den kämpfenden Rückzug zu einem Extraktionspunkt, damit er und die Seinen in Sicherheit kommen können. Und dann passiert es, das, womit niemand gerechnet hatte. Der Feind erfasst die Position von Commander Brightsword und seinem Jagdkader derartig genau, dass ein absolut gezielter Raketenbeschuss vorgenommen werden kann, ein Raketenbeschuss, den er und sein Kader nicht überleben. Man bringt diese Nachricht zu Farsight und erträgt sie äußerlich mit Gleichmut, im Inneren aber springt sein Herz ein klein wenig mehr, und mit Brightswords Tod stirbt auch die Hoffnung auf den Sieg in seinem Herzen mit jedem Tag weiter, der vergeht. Denn nicht nur sterben absolut unersetzliche Individuen und Freunde, sondern auch unter den Orks formiert sich nun so etwas wie Strategie. Mehrere mächtige Kriegsherren beginnen damit, sich um Nazdreks Thron zu streiten. Drei Stück kristallisieren sich schließlich in den Wochen des Krieges heraus, die mit jedem Sieg, den sie gegen die Tau oder die Chaos-Anhänger einheimsen können, mehr und mehr Anhänger um sich scharen. Und die eigentlich so wilden Ork-Horden werden nun zu Armeen mit ernsthaften Strategien, und die Tau verlieren mehr und mehr Land. Die Gebiete, die sie verteidigen können, werden immer kleiner, und Farsight sieht all das und spürt, wie Wut und Frustration in seinem Herzen wachsen, genau wie die Vorwürfe gegen sich selbst. Und als wäre all dies noch nicht schlimm genug, hat er auch immer noch keine Nachricht vom Sternenreich erhalten. Jeder Tod, selbst wenn es nur ein einfacher Krieger ist, ist ein wenig so, als würde er selbst sterben, denn er muss dabei zusehen, wie seine Streitkräfte mit jedem Tag, der vergeht, immer kleiner und kleiner werden. Und so zwingt er sich dazu, jede Übertragung anzuhören, in der er begleiten kann, wie sie überrannt werden, ohne dass er ihnen helfen kann, oder wie sie auf verlorenem Posten kämpfen und um Hilfe bitten, die er ihnen nicht schicken kann, weil er die Truppen dafür schlicht und ergreifend nicht mehr hat. Und er selbst hat nur noch 6 Stück von seinen einstigen 8, und selbst jene, die bei ihm sind, die immer noch mit ihm streiten, sind längst an Leib und Geist derartig verwundet, dass er sich in tiefer Sorge um sie trägt, denn noch jemanden verlieren, der ihm so nahe steht, kann er einfach nicht ertragen. Und so ist er dazu verdammt, immer gewagtere Überfälle und Verteidigungsaktionen zu befehlen, damit sie überhaupt irgendeine Chance haben können, während seine Offiziere um ihn herumschwirren und irgendwann damit beginnen, ihm mitzuteilen, dass sie sich Sorgen um ihn machen, dass sein Zustand nicht normal ist, dass er doch sprechen soll, damit sie ihm irgendwie helfen können. Sie versichern ihm, dass er den Überfall des Chaos nicht hätte vorhersehen können, dass seine Wahl, den Kampf nach Arthas Moloch zu bringen, die klügste Entscheidung in der Situation gewesen sei, dass sie sich alle nicht anders entschieden hätten. Aber egal wie warm, wie freundlich, wie eindringlich diese Worte sind, Farsight findet in ihnen keinen Trost. Stattdessen brütet er über den Visionen, die er auf dem Ork-Planeten bekommen hat, und fragt sich mit jedem Tag, der vergeht, mehr und mehr, härter und härter, ob er die dort erhaltene Warnung nicht einfach besser hätte interpretieren können müssen, und vor allem, welche Albträume nun noch auf ihn warten, denn die Vision selbst ist noch nicht ganz eingetreten. Er spricht mit niemandem darüber, teilt niemandem diese dunklen Gedanken mit, eigentlich ursprünglich, weil er gedacht hatte, dass es eine reine Täuschung für ihn wäre, was man ihm dort zeigte. Nun ist es Scham, der ihn schweigen lässt. Scham darüber, dass er vielleicht eine furchtbare Entscheidung getroffen hat. Ein zu langes Schweigen. Ja, etwas, das ihn direkt verantwortlich macht für den Tod jedes einzelnen Kriegers auf diesem Planeten. Er spürt, dass es ein unverzeihliches Versäumnis war, auf diese Sache so zu reagieren, wie er darauf reagiert hat, Und es gibt Tage, da will er nicht einmal mehr, dass man ihn mit dem Namen Farsight anspricht, denn Weitsicht scheint nichts mehr zu sein, was ihn trägt. Es ist kein ehrenvoller Spitzname mehr, es ist mehr ein Schand, ein Schimpfname in seinem Kopf geworden, jedes Mal wieder, wenn irgendjemand ihn nennt. Er spürt vor allem aber, wie sich neben all dieser Verzweiflung und dem Selbsthass immer mehr Wut in ihm aufbaut, die die Verzweiflung schließlich an einem Tag vollständig verdrängt. Wut darüber, dass die Orks sinnlos aggressiv sind. Wut darüber, dass die Goela so furchtbar sinnlos grausam sind und dass er einfach nicht verstehen kann, warum sie überhaupt hier sind. Wut auf sich selbst, weil er seine Anhänger hierher gebracht und in den sicheren Tod geschickt hat. Wut auf die Himmlischen, denn sie müssten doch seine Botschaft mittlerweile erhalten haben und dann heißt es, sie ignorieren den Hilferuf einfach. Und tatsächlich ist diese Wut auch die, die am hellsten brennt. Er frisst all das immer weiter und weiter in sich hinein, versucht zu meditieren, um es loszuwerden, aber selbst in der Meditation kann er vor seinen eigenen Gefühlen nicht mehr flüchten. Er wird in dem, was ihn eigentlich ruhiger machen sollte, von Visionen überwältigt, die ihm zeigen, was er seinen Feinden und den Himmlischen gerne antun würde. Diese Bilder von Gewaltorgien mischen sich mit den Bildern, die er von der Vision erhalten hat, wie er dort steht, mit dem purpurroten, in Blut gebadeten Kampfanzug, an dem die Schädel seiner Feinde, nein, nur noch der Himmlischen hängen und in seiner Hand die Axt aus Messing. Das Schlimmste aber daran sind nicht die Tagträume, die kommen. Das Schlimmste ist, dass er ernsthafte Freude verspürt, wenn er sich in diese Tagträume fallen lässt. Und so versucht er irgendwie, diese Wut, diese Begeisterung für das Töten zu nehmen und sie in bessere Kanäle zu lenken, weil er Angst hat, was am Ende dieses Weges stehen könnte. Und so lässt er einen Strategiewechsel durchführen. Die Tau-Streitkräfte werden in diesen Tagen sowieso gerade in die Region um das große Sternenpodium gedrängt, warum es also nicht einfach nutzen? Er lässt keine Ausbrüche mehr vornehmen, stattdessen sollen Missionen durchgeführt werden, die Luft- und Landkorridore errichten, die zum großen Sternenpodium führen. Die weiter entfernten Streitkräfte können sich nun relativ sicher in der von ihm ausgewählten Region sammeln. Und die Verstärkung, die er nun bekommen hat, wird für eine Reihe von Hammerschlagoffensiven gegen die Kommandostrukturen des Feindes genutzt. Und tatsächlich gelingt ihm nun etwas, das den Sieg für die Tau oder zumindest mehr Zeit für die Tau wahrscheinlicher macht. Sie schaffen es in den nächsten Tagen, tatsächlich 4 große feindliche Kommandanten auszuschalten. Wag-Boss Radmutter und Goff-Boss Rotkralle finden den Tod, genauso wie Lord Tessildat der Güldene und der gefürchtete grausame Häuterprinz. Und dies hilft den Tau vor allem aus einem großen Grund, denn dadurch, dass nun sowohl das Chaos als auch diese Ork-Truppen keinen Anführer mehr haben, zerstreiten sie sich in internen Machtkämpfen. Die mühsam aufgebauten Strukturen zerfallen und der Druck auf die Tau nimmt nun derartig ab, dass Farsight seine Truppen immer weiter und schneller zusammenziehen kann. Es ist mehr Zeit für die Himmlischen, wenn sie vielleicht doch noch antworten, und er ist nun so nah am Sternenpodium, dass er es tatsächlich nutzen kann, falls es doch notwendig sein würde. Und er selbst führt die gefährlichsten Missionen immer selbst an. Er war noch nie jemand, der hinter den Linien stand, dort in Sicherheit Befehle gab, aber seine nun zur Schau gestellte Aggression beunruhigt sein ohnehin schon beunruhigtes Umfeld unheimlich. Die einfachen Taukrieger aber bewundern das, was er nun zeigt, sind angespornt wie selten zuvor durch das Vorbild, das er nun für die Krieger ist, und so vernichten sie einen großen Anführer nach dem anderen. Und nicht nur einer fällt unter Farsights Klinge direkt, der mittlerweile von Fuß bis Sensorkopf in Blut getaucht ist. Und dann kommt sie endlich, die Antwort der Himmlischen. In den ersten Momenten scheint es auch, als würde sie gerade perfekt kommen, um Farsights Hoffnung, die am Zerbrechen ist, wieder aufzurichten. Denn sie ist gerade beendet, die Schlacht bei den dürren Türmen, die sie gegen Orks kämpfen mussten, eine Schlacht, die ein weiteres Opfer gefordert hat, das Farsight kaum ertragen kann. Der Iridium-Kampfanzug von Commander Bravestorm wurde in diesem Ansturm derartig massiv beschädigt, dass zwar der lebenserhaltende Kokon noch in Betrieb ist, aber er unbedingt in einen anderen Anzug eingebaut werden muss, sobald dies medizinisch möglich ist. Eine Prozedur, die derartig kompliziert ist, dass sie natürlich nun auf Arthas Moloch nicht vorgenommen werden kann. So bleibt gerade also nur eine einzige Option. Man muss ihn bergen und dann in eine medizinische Stasis versetzen, andernfalls würde er sterben. Das nächste Leben eines Freundes also in direkter Gefahr, das nächste Leben, das er nicht retten kann, und seine 8 sind nun auf 5 zusammengeschmolzen, ein furchtbarer Gedanke, der ihn quält, während er die Bergung persönlich überwacht. Ein schmaler Lichtstreifen fällt auf ihn und in der ersten Sekunde ist es die Sorge, dass es einfach nur der Feind ist, bis er versteht, dass es eine Botendrohne ist. Diese nimmt einen Scan von ihm vor, um sicherzustellen, dass Farsight Farsight ist, und dann sieht er, wie das holographische Bild von Aunvar persönlich entsteht. Der oberste Himmlische auf seinem Thron, genauso wie Farsight sich an ihn erinnert. Groß, majestätisch, gelassen, umgeben von einer Aura blanker Autorität. Farsight spürt kurz Hoffnung und dann ist da die Vorahnung von Grauen, denn er kennt den Ausdruck von selbstbewusster Missbilligung auf dem Gesicht des Himmlischen. Er hat dies schon mehr als einmal auf dem Gesicht eines Himmlischen gesehen. Aunvar beginnt mit salbungsvollen Worten, denn das Sternenreich ist dankbar für die Hilfe, die es bis jetzt von den Enklaven erhalten hat. Er lobt Farsight für das Angebot der Kapitulation, scheint es doch so zu sein, als hätte der Tau noch ein klein wenig des Verständnisses für die Essenz des höheren Wohls in seinem Herzen. Aber dann nehmen seine Hände die Tutor-korrigiert-Schüler-Geste ein und Farsight spürt jetzt schon, wie Wut in ihm aufsteigt. Er weiß, was kommt. Er braucht eigentlich nicht länger zuzuhören. Aunvar lehnt den Vorschlag ab, denn alles in allem beweist Farsight doch, dass er das höhere Wohl oder die notwendigen Opfer dafür nie verstanden hat, selbst wenn er bereit ist, sich selbst aufzugeben. Er hat seine Wahl getroffen, als er sich vom Sternenreich abgewendet hat. Er ist unwiderruflich ein Waschjahr und Vergebung ist für so jemanden wie ihn und all jene, die sich ihm angeschlossen haben, nicht möglich. Dies bedeutet gleichzeitig auch, dass Strafe notwendig ist und diese erfolgt ja nun offensichtlich auf Arthas Moloch. Er schließt die Übertragung mit der Bitte, den Begel und Guela so viel Schaden wie nur irgendwie möglich zuzufügen, damit das Sternenreich nicht von diesen Kriegen betroffen wird. Dann endet die Übertragung. Unangenehmes Schweigen hängt in der Luft. Dann hebt Farsight eine Hand und die Drohne wird von seinem Kampfanzug aus der Luft geschossen. Ohne irgendeinen weiteren Kommentar zu dem, was gerade passiert ist, befiehlt er die Extraktion von Commander Bravestorm. Sie soll abgeschlossen werden und danach soll man sich direkt zurückziehen. Er selbst müsse nun über die Antwort der Himmlischen nachdenken und würde dann nachkommen, wenn er wüsste, welcher Befehl der nächste sein würde. Er müsste nun darüber meditieren, welcher Weg eingeschlagen wird. Und eigentlich ist es Unsinn, denn er weiß, dass er nur noch eine einzige Chance hat. Die Feinde müssen zum großen Sternenpodium gelockt werden und die Molochiten entfesselt. Vorher aber muss er irgendwie die Wut, die in ihm tobt, in den Griff bekommen, denn wenn er das nicht schafft, wird sie ihn überwältigen und dann weiß er nicht mehr, was er tut. Er hofft einfach darauf, dass er die Wut im Kampf gegen die Feinde verbrennen kann. Aber eigentlich hat er dies auch schon in den letzten Tagen und Wochen gehofft und das Gegenteil ist eingetreten. Der Makel ist größer auf seiner Seele, als er es jemals war. Er versucht also in einer der Ruinen Ruhe zur Meditation zu finden, um irgendwie die Kontrolle über sich selbst zurückzugewinnen, um der Kommandant zu sein, den die Seinen verdient haben. Ein klein wenig findet er auch zu sich selbst zurück und als er zu den Seinen zurückkehrt, lässt er jene Pläne umsetzen, die er schweren Herzens schon geschmiedet hatte, für den Fall, dass die Himmlischen ihn ablehnen würden. Die Erdkaste aktiviert Laserprojektionsmatrizen, die verschlüsselte Botschaften in die Tiefe des Alls entsenden, und die dort stationierte Corvatra-Flotte richtet sich vollständig nach Arthas Moloch aus. Sie sollen Extraktionsmissionen vorbereiten, denn Farsight will keinen einzigen Tau zurücklassen, wenn es nicht anders möglich ist. Er wird keinen Sieg durch ein sinnloses Opfern seines Volks erzwingen. Und so lässt er als nächsten Schritt die Verteidigungslinie noch weiter zusammenziehen. Er kämpft dabei vor allem gegen den eigenen Drang und Wunsch, in die Offensive zu gehen. Ein Wunsch, der immer schwieriger zu ignorieren wird, denn er will dringend selbst Blut vergießen, will irgendjemanden für die Gefühle, die er empfindet, bezahlen lassen. So aber wird der Verteidigungsring tatsächlich immer enger. Sie treffen aber damit gleichzeitig auch mehr und mehr auf das Chaos und die Orks. Wo es geht, halten sie sich an der alten Strategie fest, beide Feinde gegeneinander lenken, kämpfen lassen und sich weiter zurückfallen lassen, um den Verteidigungsring kleiner und kleiner ziehen zu können. Mittlerweile haben sie es tatsächlich geschafft, den Ruinengürtel direkt um das Podium zu erreichen, und er bezieht mit seinen Überlebenden 8 Stellung auf dem behauenen Kreis des Podiums. Er spürt die dunklen Erinnerungen der ersten Schlacht an diesem Ort nach ihm greifen, und seltsame, charakterfremde Vorstellungen erfassen ihn. Bilder davon, wie er seinen Kokon öffnet und wie rachsüchtige Taugeister sich erheben, um ihn an diesem Ort in Fetzen zu reißen, damit er für das, was er ihnen dort angetan hat, büßen kann. Er versucht es abzuwehren, versucht sich an die alten Grundsätze zu erinnern, die sein alter Lehrmeister ihm eigentlich beigebracht hat, und so schafft er es nun, das erste Mal die Angst und die Wut zum Nachlassen zu bringen. Geister sind etwas, das er eigentlich nicht kennt, woran er eigentlich nicht glaubt. Farsight ist durch und durch ein Pragmatiker. Und er weiß, dass er sich vor allem auf die Lebenden konzentrieren muss, denn für die kann er noch etwas tun. Diese kann er noch retten, wenn sein Plan Erfolg hat. Die Molochiten freilassen, das entstehende Chaos zur Flucht nutzen und alles dafür sorgsam vorbereiten, dass genau diese Flucht reibungslos vonstatten gehen kann. Und danach? Nun, das danach wird davon abhängig sein, wie furchtbar die Vernichtung sein wird, die die Molochiten unter seinen Feinden sehen werden. Die Goela sind jetzt schon in ihrer Anzahl stark geschrumpft und vor allem scheinen sie immer noch nach irgendetwas zu suchen, das wichtiger ist als das aktive Töten von Tau. Und auch die Verluste der Begel gehen ins Unendliche, allerdings kommen hier ständig neue Orks nach, eine endlose Zahl von Kriegern, die so begeistert für die Schlacht ist wie eh und je. Sie müssen einfach nur in weitere kleine Scharmützel mit sich selbst oder dem Chaos gehalten werden, damit das Chaos innerhalb ihrer eigenen Truppen sie davon abhält, vernünftige Strategien aufzustellen. Nastreks vereinendes Genie fehlt immer noch, obgleich 3 versuchen, ihn zu ersetzen, und dann werden sie sich vielleicht immer noch weiter gegenseitig vernichten. Farsight weiß, dass es ein linearer Plan ist, eine Hoffnung, auf die sie seit Tag 1 bauen, aber was bleibt ihm anderes übrig, wenn schon die Begel ihn nun beginnen zu enttäuschen? Die 3 Kriegsherren scheinen nämlich doch zu reichen, sie sammeln sich, sie rücken weiter vor und schaffen es, eine ernsthafte zweite Bedrohung aufzubauen. Und Farsight spürt, wie nun die Wut doch wieder nach oben kriecht. Er will das Los des Heldens, den Mantel des Heldens nicht mehr tragen, kann ihn aber nicht einfach ablegen und verschwinden, seiner eigenen Wut und dem Drang nach Blutvergießen nachgeben, sondern genau jetzt, gerade hier, muss er beweisen, dass er derjenige ist, den sie alle in ihm sehen. Der Held der Farsight-Enklaven, der Ausgestoßene, der trotzdem alles für sein Volk tut. Und so lässt er seine Spionagetruppen ständig weiter die Truppen des Gegners überwachen und Nachrichten sammeln, damit er seine Truppenbewegungen so schnell wie möglich anpassen kann. Vieles von dem, was er hört, ist nützlich, manches ist einfach nur kurios, bringt ihn aber nicht weiter und wird dann einfach erst einmal nur für später, falls es das geben sollte, abgespeichert. Darunter ist eine ganz besondere Meldung von Chasvre Vior Vesh und ihrem Geistteam. Diese finden einen Kampfflieger, eine Meile südlich des Podiums. Er müsste von Dark Angels stammen, von Space Marines, aber Er will nicht so wirklich dazu passen, was man von ihnen kennt. Denn dieses Wrack hat eine seltsame, verstörende Energie, die sich aus dem Inneren herausarbeitet, in Form einer dunklen, pulsierenden, kristallinen Masse, die herausquillt, als wäre sie von irgendetwas Kleinem gewachsen und hätte den Flieger dann selbst gesprengt. Als man ihn scannt, stellt man fest, dass er uralt ist, vermutlich 10.000 Jahre. Ungewöhnlich, aber sie haben keine Zeit, es weiter und genauer zu untersuchen. So wird es einfach nur als potenziell gefährlich markiert und dann macht man nichts weiter damit, weil keine direkte Gefahr davon ausgeht. Aber genau diese Übermittlungen werden von jemand anderem abgefangen, der weiß, dass nun seine Zeit gekommen ist. Das Death Watch Schiff, die düstere Missive, hatte Farsights Streitkräfte schließlich bis Arthas Moloch verfolgt. Man vertraute auf die Vorhersagen von Kachekis, dem scheinbar loyalen Space Marine Bruder, und nun befindet man sich in einer Position des Wartens auf irgendetwas, das kommt. Manche der Deathwatch-Brüder sind ungeduldig. Man will wissen, warum man nicht handelt, warum man nicht endlich auf den Planeten steigt und Farsight ermordet, damit er endlich aus der Gleichung genommen werden kann. Kachekis hält sie zurück. Er teilt ihnen mit, dass das Tarot des Imperators einen ganz bestimmten Moment vorhersieht, auf den man doch nun einfach nur warten muss. Unter der Hand folgt er natürlich einfach nur den Anweisungen von Lord Glass, der sämtliche Kommunikationskanäle überwacht, die Vashtors Kobolde für ihn aktiviert und herausgesucht haben. Er wartet auf das Zeichen des düsteren Handwerkers und betet zu den Göttern, dass er das Fragment bekommen kann, bevor Ugalax das schafft, damit er in der Gunst des düsteren Handwerkers, des angebeteten Archifanen, weiter aufsteigen kann. Er geht davon aus, dass dieses Artefakt sich in der Region befinden muss, die Tau gerade so stark bewachen. Und genau wie Ugalax streift ihn die Überlegung, ob die Xenos vielleicht wissen, was sie dort bewachen, dieses Schlüsselfragment selbst gefunden haben. Vielleicht ist es das uralte rituelle Warp-Portal, das sie das große Sternenpodium nennen, aber scheinbar nicht verstehen. Etwas, das Lord Glass tatsächlich erheitert. Und dann aber kommt sie endlich, die Übertragung von Chasvre Viorvesh, und er erkennt das Schlüsselfragment anhand der esoterischen Koordinaten und den Hinweisen, die Vashtor ihm gegeben hat. Er aktiviert seine Zelle und sieht sich der unangenehmen Situation gegenüber, dass Ugalax gerade selbst eine gigantische Streitmacht in diese Richtung führt, genau wie die Orks dies tun. Er kann jetzt keine Zeit mehr verschwenden und muss das Leben derjenigen beenden, die glauben, er wäre ein loyaler und guter Bruder. Und so werden Watch Captain Tholonius und seine Brüder grauenvoll überrascht. Es befinden sich 34 Space Marines an Bord, 20 davon sind Verräter. Und als reflektierendes Glas das Codewort zur Aktivierung über das interne Schiffsvox jagt, ist ihr Leben vorbei. 4 der Loyalisten sterben unter den Händen ihrer Brüder, bevor sie die Gefahr überhaupt erkennen konnten. 3 werden von Maschinen zerfetzt, die Vashtors Kobolde besessen, und alle anderen, bis auf 2, sterben durch vorangebrachte Sprengfallen. Es sind nur noch Tholonius, sein Watch Sergeant Oscor und Ralephon, ein Blood Angel, am Leben. Sie leisten bis zur letzten Sekunde erbitterten Widerstand, und unter anderen Umständen wäre dies die Geburt einer Heldengeschichte gewesen, aber die Alpha Legion löscht sie aus, und so wird niemals irgendjemand von dem erzählen können, was in diesem Tag an Bord dieses Schiffes passiert ist. Die düstere Missive ist nun im Besitz der Alpha Legion und macht sich auf den Weg nach Arthas Moloch. Die Verräter verlassen sie mit einer Landungsfregatte und das Schiff wird von den Orks gesprengt, noch während sie sich im Begriff befinden, anzulanden. Und damit verschwindet auch dieses Schiff aus den Büchern der Geschichte, wird nie wieder erwähnt, fast als hätte es die düstere Missive niemals gegeben. Während die Brüder der Alpha Legion anlanden und das erste Mal Fuß auf Arthas Moloch setzen können, erreichen gerade Garkarls World Eaters noch vor den Orks den Rand des Ruinengürtels. Man ist von Seiten der Tau perfekt vorbereitet darauf, dass es zu einem Ansturm gegen ihre Reihen kommen wird. Und so beginnt man auf der Stelle mit massivem Beschuss, löst die vorangebrachten Sprengfallen auf und richtet Waffen auf die Chaos Space Marines, die selbst die transhumanen Körper dieser Männer vernichten können. So viele andere Gegner wären hier einfach aufgerieben worden, aber die Kornanbeter sind aus einem anderen Holz geschnitzt. Ihr Blutdurst und das Hämmern der Schlachternägel treiben sie weiter voran, selbst wenn ihnen Körperteile fehlen sollten. Das Heer wird nicht langsamer. Sie stürmen direkt in die Reihen der Tau und stellen dann mit Verwunderung, aber auch Begeisterung fest, dass die Tau, die sich hier stationiert haben, einen fast schon uncharakteristischen Unwillen aufweisen, sich nun vor dem Feind zurückzuziehen. Manche der Feuerkrieger rennen dem Feind sogar schreiend entgegen, werden zwar auf der Stelle dafür zerhackt, aber hier ist eine Art von Mut und Willen zum Sieg, den die Tau bis jetzt noch nie auf Arthas Moloch gezeigt haben. Und dann trifft die Front auf die Front auf. Für einen kämpfenden Rückzug der Tau ist es zu spät und man stellt fest, dass man einen taktischen Fehler gemacht hat. Die verzweifelte Bitte um Luftunterstützung für die Flucht, während die World Eaters weiter vordrängen, tanzt über den Äther. Und genau diese Szenen wiederholen sich nun regelmäßig an sämtlichen Punkten des Verteidigungsringens. Ganz gleich, ob andere Dinge auftreffen, denn auch die Black Legion und die Dämonenmaschinen, die nun in den Kampf eingreifen, vernichten die Tau-Krieger, während diese versuchen mitzunehmen, welchen Feind sie auch immer vernichten können. Sie wollen sich nicht zurückziehen, obgleich sie doch überall unterlegen sind. Es sorgt an so vielen Stellen dafür, dass manche Kader einfach vollständig überrannt werden, aber danach ordnet man die Kampflinie einfach neu, als gäbe es eine unendliche Masse an Tau. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, stürmen nun die Orks auf diese Kampflinien ein und der schon ohnehin grausame Kampf wird etwas völlig Apokalyptisches, über das die Überlebenden später nicht freiwillig sprechen möchten. Die Kriegsmaschinen der Orks richten sich gleichermaßen gegen die Chaoskrieger als auch die Tau, sowie auch die Ruinen, hinter denen sie versuchen, sich zu verbergen. Es ist absolute Vernichtung immer dort, wo das Bombardement aufschlägt. Die Tau lassen sich langsam in Richtung der Kaoyon-Stätte zurückfallen und in diesem Moment rast das Landungsschiff von Lord Glass über den Ruinengürtel hinweg und schafft es, obwohl einige Orks versuchen, es abzuschießen, unbeschädigt aufzusetzen. Sie tragen immer noch die Rüstung der Death Watch, als sie das Schiff verlassen und nähern sich nun schnell und geübt dem Dark Talon. Eine Horde von Orks versucht natürlich den Angriff, wird aber einfach niedergeschossen und wer es tatsächlich schafft, durch den Beschuss durchzukommen, wird nun von Lord Glass mit seiner Klinge ohne große Mühe hingerichtet. Er wendet sich von den Leichen ab, hört, wie irgendetwas Großes in der Nähe explodiert und gibt den Befehl, dass man schneller handeln muss. Das Wrack muss geborgen werden, bevor ihm irgendetwas passieren kann, und so lässt er die Industrieservitoren die Überreste des Schiffes sorgsam einsammeln, vor allem den anomalen kristallinen Auswuchs, und dann bringen sie ihre Beute zurück zum Landungsschiff. Sie ist gesichert, der Flieger hebt ab und alles, was sie nun nur noch erreichen müssten, ist die Unheilig zu finden, dort anzulanden und dann das Schlüsselfragment durch das Warp-Portal dem dunklen Handwerker überreichen. Arthas Moloch spielt ab diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr. Die Alpha Legion war erfolgreich, Lord Glass war erfolgreich. Und als das Schiff mit der wertvollen Beute nun wieder abhebt, völlig ungehindert, erreichen die Orks und die Krieger des Chaos das große Sternenpodium. Farsight steht immer noch dort, mit den letzten seiner 8 als Köder in der Mitte des Podiums. Und jetzt ist der Moment gekommen, in dem er all die Wut und die Bitterkeit, die sein Herz so sehr erfassen, auch endlich zulassen kann. Der Feind ist erfolgreich hierher gelockt worden, dann wird es nun gleich zu einem vernichtenden Feuerhagel von Seiten seiner Krieger kommen und das Blut seiner Feinde wird die Energie des Ortes aktivieren und alles wird wie damals sein. Nur jetzt ist es so viel schwieriger abzuwarten, denn eigentlich will er den Feind selbst vernichten Und er spürt, dass es ein Gefühl ist, das er nicht nur alleine hegt, sondern dass mehrere Tau mit ihm teilen, dass es einfach nur noch seine Befehle sind, die sie gerade zurückhalten. Selbst Ovesa drängt nach vorne, will in die Schlacht, hat den eigenen kühlen Ingenieursverstand völlig zur Seite gedrängt. Farsight ist bewusst, dass es irgendwelche dunklen Kräfte an diesem Ort geben muss, die diese Gefühle gerade beeinflussen. Aber sie werden hier nicht verrückt werden, solange er das Sagen hat. Er kann mit seinem Willen den Wahnsinn zur Seite drängen. Sie können ihm bestimmt ein kleines bisschen nachgeben. Und dann überqueren die ersten Feinde tatsächlich das Podium, werden an Ort und Stelle niedergemäht, während andere versuchen, es zu umlaufen. Es ist nicht genau das, was er geplant hat, aber es reicht. Es sterben genug auf diesem Podium, damit das passieren kann, was passieren muss. Er ist sich unsicher, ob es wirklich die richtige, die gute Entscheidung ist, aber dieser Gedanke wird von Bitterkeit abgelöst, denn eigentlich haben die Himmlischen ihm einfach keine andere Chance gelassen. Er muss auf dieses letzte verzweifelte Mittel zurückgreifen. Ein Mittel, das scheinbar nur auf ihn gewartet hat, denn dann ist da auf einmal ein unheimliches Leuchten auf dem Boden, dort, wo Blut in die Erde einsickert. Und dann erwacht über dem Podium ein spiegelndes Licht, das derartig seltsam und verdreht ist, dass jeder, der dumm genug ist, nach oben zu sehen, von einer übermenschlichen Übelkeit erfasst wird. Ein Licht, das so groß wird, dass Regen aus geronnenem Blut nach unten fällt, dann kommen Blut- und Knorpelklumpen, die mit einem widerlichen Geräusch auf dem Podium aufschlagen und noch größere fleischige Brocken und dann brechen aus diesem Brocken lange Gliedmaßen heraus, als würde ein verdrehter Schmetterling sich aus einem Fleischkokon herausarbeiten, gehörnte, geschwollene Köpfe mit keinen Augen, zu vielen Augen formen sich aus und dann sind da die großen Messingklingen, mit denen diese Dinger bewaffnet sind. Farsight sieht sie entsetzt an und spürt gleichzeitig, wie die Blutgier in ihm größer wird und dann brechen die Molochiten über die Begel, die Tau und die Guela gleichermaßen herein. Der Kampf, der bis zu diesem Zeitpunkt schon absolutes Chaos war, ist nun reine Anarchie. Die Truppen des Feindes strömen mehr und mehr zu dem Podium, werfen sich in den Kampf gegen die Tau und die dämonenartigen Wesen aus einer anderen Dimension und die Schlacht wird einfach völlig unübersichtlich. Niemand weiß mehr, gegen wen er eigentlich kämpft. Es ist der Moment gekommen, in dem man nur noch für sich selbst um das eigene Leben streitet. Farsight weiß irgendwo in seinem Verstand, dass er jetzt den Rückzug ansagen muss, da sie sonst keine Chance mehr haben. Das Kaujon hat funktioniert, er will nur nicht über den Preis nachdenken, aber dann kommen die ersten Nachrichten, dass die Rückzugskorridore von Orks bedroht werden und dass eine Auseinandersetzung von Orks und Chaos sich gerade derartig problematisch bewegt, dass sie ebenfalls in einen der Rückzugskorridore hineinzugeraten drohen. Er hört, wie im Orbit die Korvatra-Schiffe jetzt in einen Angriff gebunden sind, um die Ork- und Chaos-Schiffe so zu zerstreuen, dass eine Evakuierung möglich ist. Und Supernova verkündet, dass das Zeitfenster immer schneller und schneller zusammenschmilzt, dass sie handeln müssen. Und dann stürzt sich mit einem Mal ein grinsendes Ding mit Messingklingen und einer Hörnerkrone auf ihn. Er schlägt es nieder, löscht es aus der Existenz und spürt eine ernsthafte Freude darüber, was er gerade getan hat, und dann wird er von den Gefühlen überwältigt. Aus dem Weg der kurzen Klinge wird ein Schlachten, und er ist nicht der Einzige, denn jetzt, wo er sich selbst entfesselt hat, tun dies seine Freunde und Weggefährten ebenfalls. Die KI von Supernova versucht ihn zu beruhigen, er hört ihre Stimme, aber sie geht vollständig im Kampflärm und den Wachträumen unter, die er nun von dem Gemetzel, in dem er sich direkt befindet, trotz allem immer noch hat. Das Gefühl, das ihn gerade vollständig erfasst, ist, dass er hier vielleicht doch endlich ein wenig der notwendigen Rache nehmen kann mit jedem Feind, den er niederstreckt. Farsight ist nicht mehr der Kommandant der Tau, er ist eine Kriegsmaschine, die es mit einem Guela-Titanen aufnehmen kann. Seine Klinge Morgengrauen ist verschwunden, ersetzt durch eine gigantische Axt und er hört das Klackern der Schädel der Himmlischen, die er an seine Rüstung gehängt hat. Und so ist er auf einmal angewidert von seinem eigenen Plan. Warum wollte er noch einmal fliehen? Er ist ein Vernichter, er ist niemand, der wegläuft, er muss nicht weglaufen. Und warum muss er eigentlich so ein Opfer bringen? Warum sind die Tau, die ihn begleiten, so schwach? Er hört in dem Rausch seines eigenen Kampfes Hilferufe und die Fragen nach Befehlen, aber er will einfach nur noch ausbrechen, er will morden, er will töten, er will schlachten, er will keine Verantwortung mehr haben. Und genau das tut er nun, er tötet weiter und weiter, hofft irgendwie noch darauf, dass die Wut abflachen würde, aber sie tut es einfach nicht, und dann ist da der nächste Gedanke, der ihn streift. Vielleicht ist es gut, dass die Schwachen sterben, denn welches Recht haben sie eigentlich, sich an ihn zu klammern und an Errettung zu glauben, wenn sie selbst nichts leisten können? Er will einfach nur noch für sich selbst kämpfen, er will auf den Weg des Monad gehen, der Armee des einen, und der Rest, der irgendwie überlebt, kann ja in seinem Schatten leben, bis sie selbst in der Lage sind, diesen Weg zu beschreiten, aber retten wird er sie nicht. Und dann ist da doch Klarheit im Rauschen aus Blut. Er erinnert sich an seinen Lehrmeister und die drei Schüler, die er hatte. Ihn, Ojasera, eine gerissene Jägerin, und Kais, der Einzelgänger. Jemand, den Farsight eigentlich nie verstanden hatte. Jemand, den er bemitleidete, in dessen Einsamkeit, da er nie wirklich verstand, dass Kampf nicht alles war, wonach man streben sollte, dass Loyalität und Pflicht einen Krieger genauso ausmachten. Er klammert sich an diesen Gedanken, schleppt sich selbst zu sich selbst, seiner Kernpersönlichkeit zurück und spürt dann Selbsthass und Entsetzen. Hört die Schreie der Sterbenden, sieht, wie sein so sorgsam geschmiedeter Plan sich in Luft auflöst und ist endlich wieder er selbst. Supernova dringt zu ihm durch, freut sich ernsthaft, dass er wieder da ist und teilt ihm mit, dass sie nur noch Minuten für den Plan haben, dass die Erfolgsaussichten, die sie berechnet, mit jedem Augenblick, der vergeht, schlechter und schlechter werden. Farsight greift in sein Herz, seinen Geist, schleudert Bitterkeit und Hass von sich, wirft einen Blick auf seine Systeme und sieht, dass der hexagrammatische Talisman aufleuchtet, dass Rauch aufsteigt, dass er den Kampfanzug völlig überlastet hat. Er muss sich nun auf die Hexkarten konzentrieren, muss Kommandant sein, nicht Kriegsmaschine. Erkennt dann erleichtert, dass der Rückzug noch zu retten ist, wenn er jetzt endgültig wieder Stratege ist. Er ist ein Anführer, er wollte es immer sein, er war nie wütend auf die Schwächeren. Und so ruft er die überlebenden 8 zu sich mit derartig viel Wille, dass sie tatsächlich gehorchen und aus ihrer eigenen Raserei ausbrechen können. Es wird keinen Kampf mehr für sie geben, denn wer heute kämpft, fällt offensichtlich den Gedanken wissenschaftlichen Energien zum Opfer, die dieser Ort ausspuckt. Was er nicht ausspricht, ist die Sorge, dass er selbst ein Katalysator für genau diese Energien sein könnte, weswegen vor allem er nicht mehr kämpfen darf. Sie ziehen sich jetzt auf der Stelle zurück in die Rückzugskorridore, die sie so mühsam errichtet und verteidigt haben, und die Begel, Guella und Molochiten können sich an diesem Ort selbst vernichten. Kein Kampf mehr für die Tau. Arthas Moloch wird an diesem Tag entkommen werden, oder sie sterben bei dem Versuch. Die Orks bemerken erstaunlich schnell, dass die Tau sich mit einem Mal aus dem Kampf zurückgezogen haben. Und es ist so Bolgrog Großzahn, der schließlich den alles entscheidenden Befehl gibt. Das Portal soll zerstört werden, denn er ist derartig angewidert von den Dingern, die daraus herausfallen und die seinen töten, dass er im Kampf gegen sie keine Freude finden kann. Er wartet nicht lange, dann spürt er einen seltsamen Energieanstieg, gerade als er damit beschäftigt ist, gegen einen der Chaoskrieger zu kämpfen, und dann kommt es zu einer plötzlichen Eruption grüner Blitze. Diese schießen gebündelt himmelwärts und dann reißt es mit einem Mal die Ruinen vollständig auseinander. Und dann sind sie fort, die Dämonen, als hätten sie niemals existiert. Bolgrog lässt den Blick schweifen, sieht nur noch letzte Funken der Tau, die sich im kompletten Rückzug befinden, und muss nun erkennen, dass die Krieger des Chaos sich auch nicht weiter mit ihm schlagen wollen. Aber das ist nichts, was er zulassen kann. Die Tau haben schon längst keine Freude mehr gemacht, die verstehen die Begeisterung für den Krieg nicht, aber die Chaoskrieger begreifen es. Also befiehlt er, dass man diesen keine Chance für irgendeinen Rückzug lassen soll, sondern sie überall in Kämpfe verwickeln soll, wo es nur irgendwie geht, zu Ehren dieses Turbowags, in dem sie sich alle seit Wochen schon befinden. Die Tau lassen diese Sache hinter sich. Der Rückzug gelingt tatsächlich. Farsight kann die Seinen und all jene, die ihm vertrauen, in Sicherheit bringen. Und Wochen vergehen, bis Arthas Moloch zur Ruhe kommt und Farsight mit seinen engsten Verbündeten zurückkommt, immer noch geplagt von den Träumen des Erlebten. Es sind Ovesa und Oblotai, die ihn begleiten. Die KI ist zwar immer noch stark beschädigt, aber immerhin konnte man sie mittlerweile in einer Drohne unterbringen und Ovesa versprach, dass er in der Lage sei, sie so weit zu reparieren, dass Oblotai irgendwann wieder in der Lage sein würde, einen Kampfanzug zu steuern. Ovesa ist es gerade auch, der verkündet, dass auf dem Planeten alles relativ sicher ist, dass die Orks, die sich noch darauf befinden, schon derartig degeneriert sind, dass sie keine Gefahr mehr bilden und vor allem befindet sich nichts an dem Ort, zu dem sie zurückkehren wollen. Oblotai will wissen, warum sie eigentlich zurückkehren. Farsight schweigt. Er weiß, dass es schwierig ist, das, was er empfindet, in eine Antwort zu verpacken. Nach dem Rückzug war er eigentlich in der Erwartung einer Verfolgung, die allerdings nicht passiert ist. Stattdessen sahen sie dabei zu, wie die Molochiten von den Begel in die Luft gesprengt wurden, wie das Portal vielleicht vernichtet wurde und wie die Guela selbst den kämpfenden Rückzug antraten, während die Begel sie unbarmherzig verfolgten. Und dann wurde es, wie gesagt, ruhig um Arthas Moloch, weil der Planet, so wie er ist, nichts Spannendes, nichts Interessantes für irgendein lebendes Wesen aufweist. Seine Kameraden befinden sich erneut um Sorge, denn der Wahnsinn, den er auf dem Planeten gezeigt hat, ist derartig untypisch, dass man fürchtet, es könnte sich für immer in sein Herz gebrannt haben. Farsight selbst fühlt sich jedoch leichter. Mittlerweile hat er ihnen die Visionen gestanden, fühlt sich, seitdem er sie ausgesprochen hat, seltsam gereinigt, als hätte man einen Parasiten aus seinem Wesen gerissen, der immer in ihm war, den er selbst aber nicht mehr bemerkt hat. Er überlegt noch, wählt die Worte dann schließlich bedächtig und erklärt, dass eine Rückkehr aus seiner Sicht notwendig sei, um anomale Lebenszeichen und Energiespektren zu untersuchen. Denn irgendetwas hat sich auf Arthas Moloch grundlegend geändert und er will wissen, warum. Ovesa wirft ein, dass dies etwas ist, das doch jedes Team von Wissenschaftlern der Erdkaste hätte erledigen können. Der oberste Commander wird für derartige Dinge nicht gebraucht. Farsight macht eine kurze Geste, eine Geste, die Ovesa darum bittet, ihm erneut Zeit zu geben, um eine Antwort zu formulieren, während das Schiff verkündet, dass die Landung unmittelbar bevorsteht. Farsights Stimme hängt schwer im Raum, als er schließlich sagt, dass sie aus seiner Sicht an diesem Ort Krieg mit geschlossenen Augen geführt haben, dass sie doch alle wissen, dass Unwissenheit gefährlich ist und dass er deswegen all das, was hier nun passiert, sehen muss, um zu verstehen und dann weiter zu planen. Es ist eine Antwort, die seine Kameraden ganz offensichtlich erleichtert. Ovesa fragt ihn, ob er den Fulasso öffnen möchte, den verfluchten Gedankenknoten. Farsight nickt, auch wenn er glaubt, dass es eher ein Knoten der Seele ist, den er hier lösen muss, als ein Knoten des Geistes. Oblotai scheint beruhigt zu sein, verkündet einfach nur, dass er tun wird, was er kann, um ihm zu helfen. Und dann ist da ein Gefühl von warmer, tiefer Dankbarkeit in Farsight. Es ist für ihn nicht selbstverständlich, dass seine Anhänger ihr Vertrauen in ihn nicht verloren haben. Hat er sie doch so weit weggeführt vom Licht des höheren Wohls und trotzdem vertrauen sie ihm immer noch. Sie landen an auf Arthas Moloch, die Rampe öffnet sich und dann ist da seltsam bedecktes Licht, Staub und Asche tanzt und über allem hängt ein seltsamer Verwesungsgeruch. Sie treten nach draußen, blicken auf den Ruinengürtel, der voller geschwärzter Leichen und ausgebrannter Kriegsmaschinen ist, während über allem der Gestank von Verderbnis hängt. Die Leichen selbst aber sind deutlich schlimmer und schneller verwest, als sie es gedacht hätten, als es logisch wäre an diesem Ort. Ein Bemerkenswert stiehlt sich aus Ovesas Kehle, der irgendwie versucht, respektvoll zu klingen, während sein Entdeckergeist schon anfängt zu arbeiten. Er lässt seine Drohnen die Welt analysieren und verkündet, dass der Status von Arthas Moloch als tote Welt sich tatsächlich bis in die kleinsten bakteriellen Lebensformen erstreckt. Aber dann ergibt es keinen Sinn, dass die Leichen so sind, wie sie sind. Farsight wünscht eine Analyse, erhält aber als Antwort, dass es zu früh ist, um eine vernünftige Analyse zu machen. Vielleicht hat der Planet aber etwas Neues ausgebildet, eine atmosphärische Feuchtigkeit oder eine mikrobielle Biosphäre, überlegt der Ingenieur der Erdkaste. Oblotai wirft erneut einen Gedanken ein, denn vielleicht hatte Arthas Moloch das schon immer und es wurde nur unterdrückt durch irgendetwas, das nun verschwunden ist. Farsight nickt. Es ist eine Idee, die unnatürlich scheint, aber dennoch vernünftig. Und jetzt lässt er vorrücken, bis zum großen Sternenpodium, denn das ist eigentlich alles, wofür er zurückgekehrt ist, wenn er ehrlich ist. Er muss wissen, ob das Podest und die Molochiten vernichtet worden sind, plagt sich aber mit dem schweren Gedanken, was er tun soll, wenn es nicht vollständig vernichtet ist. Soll er den Ruinengürtel von der Luftkaste in Glas verwandeln lassen? Aber was, wenn das nicht ausreicht? Gedanken, die von Erleichterung abgelöst werden, als er das Podium sieht, begleitet von Oblotais Ausruf beim Brechen der Fesseln. Denn dieses Ding, dieses verfluchte Ding, das ihn bis in seine dunkelsten Träume verfolgt hat, ist nichts weiter als ein zerschmettertes Geröllfeld voller Leichen, als hätte ein gigantisches Wesen einen schweren Hammer gehoben und einmal fest darauf geschlagen. Ovesa zeigt auf eine Mikrodrohne, die über einem Begelschädel in der Mitte des zerschmetterten Podiums schwebt. Farsights Blick folgt der Geste und zunächst sieht er grüne Streifen in den Augenhöhlen, die er für Fleischfetzen hält, dann aber erkennt er Stängel einer robusten Pflanzenart, die dort zu wachsen begonnen hat. Er blickt auf diese kleine Pflanze, die dort nicht hätte sein dürfen können. Oblotai möchte wissen, was das ist, und Farsight lächelt, als er den Blick zu seinem Kameraden in der Drohne hebt und etwas verkündet, von dem er niemals gedacht hätte, es auf Arthas Moloch sagen zu können. Der Beginn der Hoffnung. Ja, und damit sind wir mit diesem zweiten Teil des Bandes auch zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet wie immer wahnsinnig viel Spaß mit der Folge. Habt einen ganz fabelhaften Tag, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu vielleicht Age of Sigmar oder irgendwas anderem. Und irgendwann dann ganz bestimmt, wenn der Band des Löwen tatsächlich vorliegt. Ja, bis dann. Macht's gut.
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.